Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Bevor wir starten, nochmal die Bitte an euch. Abonniert doch unseren kleinen, aber feinen Kanal. Hinterlasst gerne ein Feedback. Liked und subscribed. Tobt euch aus. Wir freuen uns über jeden Kommentar, jedes Feedback. Vielen, vielen lieben Dank.
Wir brauchen euch und wir wollen euch.
So sieht es aus. Seit geraumer Zeit beobachte ich einen zunehmenden Anstieg von sogenannten True-Crime-Dokus. Also wenn ich so durch die sozialen Medien geistere, dann sieht man schon, True-Crime ist ein Thema. Also alte Fälle, die nochmal nacherzählt werden. Gelöste Mordfälle, Verbrechen werden aus verschiedenen Perspektiven dargestellt. Und was mir dabei auffällt, ist, dass sehr viel das Thema des Bösen inszeniert wird. Also man versucht schon sehr, dem Bösen auf die Spur zu kommen. Und interessanterweise haben nahezu alle Kriminalbeamten, die ich da so gehört habe, haben alle auf die Frage, ob sie glauben, dass es das Böse gibt, geantwortet mit, sie haben es gesehen. Und das hat mich so ein bisschen beschäftigt in den letzten Wochen und habe dir ja dann auch das Thema vorgeschlagen. Lass uns doch mal schauen, was es dazu gibt, und habe nämlich interessanterweise festgestellt, es gibt gar nicht so eine eindeutige Definition, was das Böse ist. Also natürlich, wir als christlich-religiöse verbinden das sehr mit dem Teufel, Satan und seinen Dämonen. Andere, zum Beispiel im anthropologischen oder philosophischen Bereich, sagen, das Böse gibt es nicht, weil das Böse per se kein eigenständiger Akteur ist oder es auch nicht einfach als abgeschlossene Einheit und Kategorie definiert werden kann. Und Psychologen wiederum definieren das Böse mehr als, ja, ich sag mal, ordnen das mehr dem psychischen Zustand eines Menschen zu. Wie nimmst du das generell so wahr? Gibt es das für dich?
Also wenn es das nicht gäbe, würden wir nicht drüber sprechen, um das mal ganz platt zu sagen. Also all die vorgenannten Kreise, die Personengruppen, die du genannt hast, aus dem wissenschaftlichen Bereich, die das Böse versuchen zu relativieren, zu negieren, die arbeiten sich natürlich daran ab, das nehme ich auch wahr, und die Gedanken sind auch interessant. Allerdings sage ich auch, das Böse gibt es. Wir haben es immer als Thema. Es wird immer aufgearbeitet in der Kunst, in der Wissenschaft, in verschiedenen Bereichen. Du hast True-Crime-Serien benannt. Das ist ein Phänomen. Wir haben das Böse jeden Sonntagabend um 20.15 Uhr mit, ja, mit dem Tatort im Fernsehen oder Notruf 110 oder was auch immer. Ja, also der Alte oder Derek, das ist ja sehr präsent, das haben wir ja. Also das Böse fasziniert, das Verbrechen fasziniert, es ist Thema. Und wir wollen uns nichts vormachen, auch um das Thema näher ranzuholen, auch an die eigene Person oder an die Person derjenigen, die unserem Podcast zuhören. Das Böse gibt es auch in unserem Umfeld.
Aber noch mal ganz kurz zurück. Was glaubst du denn, fasziniert uns so am Bösen, dass wir gerne Krimi-Bücher lesen, dass wir sehr gerne True-Crime-Geschichten uns anhören, dass wir sehr gerne den Tatort einschalten?
Also faszinierend finde ich und beobachte ich auch bei denjenigen, die zuschauen oder zuhören, die Faszination geht von der Macht aus, die eine Person über eine andere Person ausübt. Also im Grunde genommen Leben nehmen. Ob dürfen, spielt dabei keine große Rolle. Das Können und das Machen übt eine enorme Faszination, glaube ich, aus. Also Leben auslöschen. Oder wenn es darum geht, einen Überfall zu machen, zu rauben, also etwas zu stehlen oder irgendwie sowas. Also die Macht, etwas an sich zu reißen, sage ich mal, das ist schon, glaube ich, sehr faszinierend für viele.
Was mich auch fasziniert, ist im negativen Sinne die Fassungslosigkeit, wozu Menschen in der Lage sind. Also was Menschen anderen Menschen antun können, anderen Wesenheiten, also Tieren, Lebewesen, wie auch immer. Also die dunkle Seite der Menschen, wozu Menschen fähig sind, das finde ich schon sehr auch faszinierend. Also das ist ein Aspekt des Menschseins, mit dem man sich auch mal auseinandersetzen kann.
Ja, also mit Sicherheit. Also das Machtausüben ist das eine, aber halt eben auch der Reiz zum Beispiel kommt dann auch noch einmal dazu. Schaffe ich das? Gelingt das? Ja? kommt der Täter damit durch? Auch das übt eine gewisse Faszination aus. Also das ist gar nicht so einfach zu fassen oder zu beschreiben, finde ich. Das sind so die Aspekte.
Wie stehst du denn zu der These, dass das Böse etwas ist, was in irgendeiner Form auch mit einer psychischen Erkrankung zusammenhängen kann? Also dass es das Böse nicht als losgelöst von unserer eigenen Psyche gibt, sondern dass es ein Teil unserer eigenen psychischen Erkrankung ist. Ich denke da zum Beispiel an den Anders Breivik, den Dänen, der vor einigen Jahren die 70 Schüler auf dieser Insel erschossen hat. Und dem wurde ja attestiert, dass er also eine geistige Erkrankung hat. Das hat natürlich innerhalb der Opferfamilien zu enormem Aufruhr geführt, weil das natürlich nicht zufriedenstellend war zu sagen, das ist alles passiert aufgrund einer psychischen Erkrankung.
Also ich habe schon Verständnis für die Familien der Opfer. Das will ich sehr ehrlich sagen, weil es für sie auch einfacher ist, die Situation, die Tat zu verarbeiten, wenn es einen Täter gibt, der halt eben eine böse Tat begangen hat. Also das Böse ist dann leichter zu verarbeiten für die Angehörigen, die Hinterbliebenen. Ich muss allerdings auch sagen, wenn klar und eindeutig festgestellt wurde, dass bei Anders Breivik eine psychische Erkrankung vorlag, man sehe es mir nach, bitte, aber ich halte es dann eher für eine Art Naturereignis. Mhm. Das ist...
Erläuter das mal.
Ja. Also ich glaube, dass das Böse mit Vorsatz zusammenhängt. Mit einem charakterlichen Defizit, wenn ich das einmal so sagen darf. Und das Böse ist, genau wie das Gute, herausbildbar, heranbildbar. Das ist eine Frage des Aufbaus des Menschen. Und ich bin schon der Meinung, dass zum Beispiel ein Naturereignis, eine Erkrankung, aber auch eine Sturmflut oder ein Vulkanausbruch etwas Schlimmes ist, aber nicht etwas Böses. Also ich würde dafür plädieren, dass wir uns Gedanken machen über auch sprachliche Präzision, weil damit auch Nachdenken verbunden ist.
Das muss ich jetzt nochmal konkretisieren. Du verstehst dann also die Tat, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben von Anders Breivik, ist schlimm, aber nicht böse? Oder habe ich das jetzt richtig verstanden?
Unter der Voraussetzung, dass also Fachleute festgestellt haben, dass Anders Breivik psychisch erkrankt ist, ist das so. Dementsprechend ist dann ja auch das Strafmaß mit ihm verhandelt worden, beziehungsweise festgesetzt worden und auch der spätere Umgang. Also das Justizsystem nimmt ja auf diese Phänomene entsprechend Rücksicht. Es ist dann schon in der Lage, jemanden nicht mehr in der Gesellschaft als Bestandteil zu haben, sag ich mal. Also das ist dann so Stichwort Gefängnisaufenthalt und anschließende Sicherungsverwahrung zum Beispiel. Also man kann nicht mehr ordentlicher Teil der Gesellschaft sein, sondern braucht dann halt eben eine entsprechende Unterbringung, also entsprechend seiner psychischen Verfasstheit. Aber so würde ich das schon sehen. Also der Staat ist da durchaus auch rücksichtsvoll. Und so sehr auf die Belange von zum Beispiel Hinterbliebenen eingegangen werden muss, auf die Belange des Täters halt eben auch. Und es geht auch in diesem Zusammenhang um die Würde des Menschen, die auch dem Täter zusteht. Ich will damit die Tat nicht leichter machen oder in seiner Bedeutung irgendwie schmälern. Es ist etwas hochgradig Schlimmes, was da passiert ist. Möglicherweise allerdings verursacht durch eine psychische Erkrankung oder zumindest wesentlich beeinflusst. Und ich glaube, das ist etwas, was wir beachten müssen. Ich würde es an einem anderen Beispiel vielleicht auch noch einmal versuchen, deutlich zu machen.
Ja, mach das bitte, weil ich habe noch eine Nachfrage sonst.
Wir sprechen zum Beispiel auch bei Tumoren von gutartigen oder bösartigen Tumoren. Mhm. Ein Tumor ist nicht gut und er ist auch nicht böse, sondern er ist schlimm und er muss weg. Mhm. Das ist gar keine Frage, durch entsprechende Therapien oder Operationen. Es ist etwas, was wächst auf einem Boden und wird Dieses Gewächs wird mit Nährstoffen versorgt. Ob es nun ein bösartiger Tumor ist oder eine wunderbar duftende Rose im Garten, das ist der Natur relativ egal. Ich weiß, das ist schwierig vielleicht nachzuvollziehen.
Muss ich auch gerade sacken lassen, ja.
Aber ich würde schon darüber nachdenken, einfach auch aufgrund meines Plädoyers für eine sprachliche Präzision, was ist gut, was ist böse, was ist natürlich und vorhanden und was kommt aufgrund eines zu bildenden Charakters zum Vorschein. Ich glaube, da müssen wir sehr genau hingucken.
Also wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, dann bist du der Auffassung, das Böse entsteht eigentlich in einem Milieu, einem natürlichen Milieu des Wachstums und es ist Aufgabe der Bildung, also damit meinst du jetzt ja nicht Lehre, Schule, sondern damit meinst du wirklich Charakterbildung, Persönlichkeitsbildung, ob sich das in Richtung gut entwickelt oder Richtung böse. Habe ich das richtig verstanden?
So in etwa geht das, ja natürlich. Also ich glaube, der Mensch kommt zur Welt, so, und er hat die Veranlagung zum Guten wie zum Bösen. Und das kann herausgebildet werden. Das kann beeinflusst werden. Und der erste Manager dieser Beeinflussung, sag ich mal, ist die Person selbst, bin ich selbst.
Ja, würde allerdings auch voraussetzen, ich denke, darauf kommen wir später noch mal ein bisschen zu sprechen, ob diese Person überhaupt eine bewusste Entscheidung treffen kann, einen bewussten Einfluss darauf hat, zu sagen, das entwickelt sich jetzt in die gute Richtung und das entwickelt sich jetzt in die, Anführungsstrichen, böse Richtung. Da wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln. Wo ich absolut mit dir konform gehe, ist, dass es das Böse ein stetiger Prozess ist. Ich glaube, dass das ein Entwicklungsprozess ist, der steter Tropfen hüllt den Stein, sich entwickelt. Also die Veranlagung ist da, die haben wir alle. Aber ich glaube schon, dass auch gute Menschen in bestimmten Situationen diese dunkle Seite entfalten und entwickeln können.
Also das Gute und das Böse ist im Menschen permanent vorhanden. Mhm. Und den guten Menschen gibt es nicht. Und den bösen Menschen gibt es wohl auch nicht. Also das bitte ich schon präzise auch wieder zu unterscheiden. Also im Menschen ist zu jeder Zeit das eine wie das andere vorhanden. Und ja, ich möchte fast sagen, ringt vielleicht sogar in einer Person, in einer Seele miteinander. Und wir sind da in Entscheidungsprozessen, das eine wie das andere zu machen.
Ja, das setzt aber die Kontrollfähigkeit voraus. Also ja. Du gehst davon aus, dass man das Böse in sich kontrollieren kann. Es sei denn, es ist krankheitsbedingt veranlagt. Aber ich gehe jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Umständen kann sollte ein Mensch in der Lage sein, das Böse in sich zu kontrollieren.
Und auch vorher zu identifizieren. Mhm. Also wenn wir jetzt hier sprechen, dann sprechen wir von geistig gesunden Personen, sag ich mal. Ja, also Personen, die in der Lage sind, sich zu reflektieren, Umweltwahrnehmungen zu verarbeiten und so weiter und so weiter. Also das muss schon die Voraussetzung, sag ich mal, sein, wenn wir darüber sprechen. Also ich bin schon der Meinung, dass Personen reflektieren können müssen, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut und was ist böse, was nutzt und was schadet.
Das kann aber auch in anderen Kulturen und anderen Religionen anders definiert werden.
Selbstverständlich.
Das heißt, dann ist ja das Böse per se wieder gekoppelt an ein soziales Milieu, an ein Umfeld, an ein kulturelles Umfeld, das Land, in dem ich geboren bin. Ich sage jetzt mal so, in dem einen Land gilt etwas als böse, was vielleicht bei uns völlig der Norm entspricht.
Ja, und damit sind wir dann auch wieder klar in kulturellen Auseinandersetzungen. Mhm. Also während es hier, Veganer und Vegetarier mögen es mir nachsehen, möglich ist, ein Rind zu schlachten und zu verzehren, ist das in Indien in bestimmten Kulturkreisen deutlich schwieriger. So, da ist die Form der Auseinandersetzung eine verhältnismäßig leichte. Oder ein anderes Beispiel, nehmen wir mal wieder Indien, da gab es bis ins 19. Jahrhundert zum Beispiel die Witwenverbrennung. Etwas, was dort sicherlich etwas Beklemmendes war, aber es wurde nicht als böse unbedingt definiert, während die christlich geprägte Kolonialmacht Großbritannien, durch Missionare geprägt, Theologie geprägt und so weiter, das Ganze als etwas Falsches und vor allem auch Böses identifiziert hat. Also da gibt es eine ganz andere Auseinandersetzungsebene. Also ich glaube schon, dass es einen gewissen, ja, gemeinsamen Nenner gibt, auch geben muss. Was ist das Böse? Was ist die böse Tat? Und was halt eben nicht? Wenn es darum geht, vorsätzlich Leben zu beenden zum Beispiel, also Leben nicht gelingen zu lassen, dann glaube ich, da bin ich natürlich christlich geprägt, hat das was mit Böse zu tun.
Für mich fängt das schon früher an, wenn ich anderen Menschen Schaden zufüge. Also weil du gerade Indien angesprochen hast, die Verstümmelung von Mädchen, also das Beschneiden der Genitalien von Mädchen in Afrika, in Indien, die Zwangsheirat. Würdest du jetzt sagen, das ist schon Aspekte des Bösen, obwohl sie kulturell legitimiert sind? Also ich glaube, wir nähern uns da jetzt nämlich dem Verständnis darüber, dass das nicht so einfach zu definieren ist, was das Böse ist.
Ganz genau. Also es ist hochgradig anspruchsvoll, sich dazu auseinanderzusetzen. Mhm. Wenn ich auch die Genitalverstümmelung von Mädchen böse finde, sie ist schlimm auf jeden Fall, ich finde sie auch böse, weil sie halt die Persönlichkeit sich nicht entfalten lässt. Wobei allerdings Entfaltung der Persönlichkeit etwas typisch Westliches ist, was in anderen Kulturkreisen so nicht definiert werden würde. Ja, insofern kommt es dann zu diesen schlimmen, mindestens, aber wahrscheinlich auch bösen Vorgehensweisen.
Ich möchte noch mal auf einen anderen Aspekt eingehen, und zwar den Gedankengang, was passiert eigentlich, wenn man gute Menschen in Situationen steckt, in Ausnahmesituationen steckt, wo sich das Böse in ihnen entfalten kann. Also mir fällt da zum Beispiel ein Buch ein, das hieß Herr der Fliegen. Das ist von William Golding, und da wird die Geschichte erzählt von Jungen, die durch ein Schiffsunglück auf einer Insel landen und ganz demokratisch anfangen, sich zu sozialisieren, sich zu organisieren, so lange halt ums Überleben zu kämpfen, bis sie gerettet werden. Und das kippt aber relativ schnell und macht auch am Schluss vor Kannibalismus nicht halt. Also das heißt, diese Ausnahmesituation führt dazu, dass eigentlich zivilisierte, sozialisierte, gebildete junge Männer in dieser Ausnahmesituation völlig aus dem Ruder laufen.
Genau, die Zivilisation im Grunde genommen hinter sich lassen. Mhm. Ein ähnlicher Film ist Animal Farm.
George Orwell.
Vielleicht sagt das dem einen oder anderen auch etwas, wo im Grunde genommen der gute Ansatz in Terror umschlägt. Die Französische Revolution hat etwas Ähnliches hervorgebracht. Also die gute Zivilisation kippt und es entsteht ein Terrorregime, wenn man so will. Daran sehen wir meiner Meinung nach durchaus. Also der Mensch ist zu beidem fähig. Und Machtinteressen wollen sich durchsetzen. Ja, wie damit umzugehen ist, das ist etwas, ja, das ist eine Frage der Charakterstärke, das ist eine Frage auch der vielleicht körperlichen Stärke, wie auch immer. Denn es muss dann möglicherweise auch ja Gewalt angewendet werden, um das Richtige und Gute halt eben durchzusetzen. Also das ist schon etwas sehr Anspruchsvolles.
William Golding wurde auch später zitiert mit der Aussage, es ist das Tier in uns oder sind es einfach nur wir? Das heißt, aus meiner Sicht würde er dann das Böse etwas animalischem, Triebhaften zuordnen. Wie siehst du das?
Also ich finde, es ist schon wichtig, dass wir das Ganze beim Menschen belassen und nicht von uns wegschieben, denn damit würden wir Verantwortung wegschieben. Und wir würden Kultur und Zivilisation ja von uns wegschieben. Nein, wir sind in Freiheit gesetzt. So, das ist Teil unserer Schöpfung, das ist Teil der Schöpfung und auch Teil unseres Kulturauftrages. Dieses Wort benutze ich ja relativ häufig auch in anderen Podcast-Folgen. Wir haben damit umzugehen und es nicht einfach beiseite zu schieben. Das ist nicht so einfach.
Aber ich möchte trotzdem noch mal ein anderes Beispiel bringen, das Stanford Prison Experiment von 1971. Da wurden Psychologiestudenten der Stanford-Universität in eine Gefängniswärter-Situation gebracht. Also ein Teil der Studenten hat die Gefängnisinsassen imitiert und die anderen die Wächter. Und das Experiment war auf 2 Wochen angelegt und wurde nach, glaube ich, 4 oder 5 Tagen abgebrochen, weil die Wächter völlig ausgeartet sind. Also die haben geschlagen, geprügelt, also das Böse in seiner ganzen Dimension ausgelebt. Wie erklärst du dir solche Phänomene? Wie kann es sein, dass wenn der Rückgang von Zivilisation stattfindet, von sozialer Gemeinschaft mit ihren Werten und ihren Regeln, dass dann etwas animalisch, dunkles, triebhaftes sich den Weg nach oben bahnt und eigentlich auch von dem Menschen Besitz ergreift?
Ich glaube, dass Personen da eine Machtpositionen einnehmen, die sie überfordert und überlastet, und dann kommt es halt eben zu diesen Verzerrungen, dass also Personen, die die Wächter- oder Wärterrolle einnehmen sollen, Macht ausüben. Sie kommen damit nicht klar. Sie können es nicht. Im Grunde genommen haben sie nicht das Profil oder das Format, das gut oder richtig wäre, um diese Aufgabe halt entsprechend wahrzunehmen.
Das kann ich alles auch so nachvollziehen. Trotzdem sind das für mich Beispiele, wo eigentlich äußere Umstände, erstmal, du nennst es Macht, das Böse im Menschen aber auf den Plan gerufen haben.
Wenn wir bei diesem Wärter- und Insassenbeispiel bleiben, möchte ich nochmal sagen, also es sind nicht nur die äußeren Umstände. Also das Gefängnis macht einen Wärter nicht zum schlechten Menschen, sondern im Grunde genommen ist es das Format und die Persönlichkeit, die diese Aufgabe wahrnimmt. So, und wenn ich da nicht passe, dann werde ich zum brutalen Schläger.
Ähnlich hat Adolf Eichmann argumentiert, als er 1961 vor Gericht gestellt wurde. Fast genauso wie du das gerade gesagt hast, ich zitiere das mal. Er hat gesagt, die Führerschicht, zu der ich nicht gehörte, sie hat meines Erachtens mit Recht die Strafe für die Gräuel verdient. Aber ich bin der Untergebene und ich bin ebenfalls ein Opfer. Ich war lediglich ein Werkzeug in der Hand stärkerer Mächte und stärkerer Kräfte und eines unerfindlichen Schicksals.
Nein, da widerspreche ich sogar, ganz klar. Also, wenn ich auf die Wächter komme, also sie können sich dem ja entziehen, indem man schlicht und einfach einen anderen Beruf ausübt. Und ich nehme Adolf Eichmann auch nicht ab, dass es alles so einfach gewesen ist. Also, wenn er es nicht gewollt hätte, also die Logistik zu organisieren, um die Endlösung der Judenfrage umzusetzen, wenn er das nicht gewollt hätte, da bin ich ziemlich von überzeugt, dann hätte er auch Wege gefunden, da rauszukommen. Er wollte das. Und es ist Teil seines Charakters, das Talent zur präzisen Umsetzung halt eben in den Dienst des Bösen zu stellen und sich damit zum Teil des Bösen zu machen. Es ist etwas völlig anderes als das Wärter-Experiment dort im Gefängnis Stanford Prison. Also das ist, glaube ich, schon etwas grundlegend Unterschiedliches. Natürlich ist weder Adolf Eichmann noch die Wärter in diesem Experiment Teil der Führungsebene gewesen. Ja, also die Wärter waren nicht die Gefängnisdirektoren und auch nicht die Politiker, die die Gesetzgebung entsprechend verfasst haben. Und Adolf Eichmann war auch kein Teil der Generalität, der Führung des Deutschen Reiches. Aber sie haben es umgesetzt. Und sie hätten sich, noch einmal, das sage ich ganz klar, sie hätten sich mit Sicherheit dem auch entziehen können. Das haben sie nicht getan. Also das ist aktives Tun, indem man etwas nicht tut, und das ist etwas Böses.
Aber die Frage ist, ob sie das selber damals als böse definiert hätten. Also die Frage ist, ob die Wächter in dem Stanford Prison Experiment sich als böse definiert hätten, sondern als der Situation angemessen gehandelt.
Nein, also möglicherweise haben sie sich nicht als böse definiert. Und das hat Adolf Eichmann sehr wahrscheinlich auch nicht. Da müsste man die Prozessakten entsprechend studieren. Aber sich zu definieren ist doch nicht der Maßstab, sondern einer Definition folgen, die eine gewisse Allgemeingültigkeit hat. Das ist doch der springende Punkt. Also wenn ich per Selbstdefinition sagen kann, gut oder böse, dann bin ich natürlich permanent und immer und ständig der Gute und mache alles richtig und bin großartig. So ist es aber nicht. Wir sind in Kontext gestellt mit anderen Personen, mit anderen Umständen. Und sowohl die Wärter in diesem Experiment als auch Adolf Eichmann haben die Möglichkeit gehabt, sich heranzubilden, sich mit Ethik zu beschäftigen, mit gutem und richtigem Verhalten und so weiter und so weiter. Also sich damit auseinanderzusetzen, wie gelingt Leben? Und da haben sie im letzten ganz klar und deutlich versagt und haben die Konsequenzen zu tragen, nämlich dann also schuldig gesprochen zu werden.
Aber glaubst du wirklich, dass jemanden, der sich böse verhält, offensichtlich böse verhält, immer und ständig gegenwärtig bewusst ist, dass seine Handlung böse ist?
Nein. Also der Mensch will das Gute tun, das Richtige, das Wahre und das Schöne. So, wenn wir uns die Wannsee-Konferenz einmal angucken, da gibt es bei YouTube eine Art Kammerspiel von 1984. Als Film gemacht, kann man sich sehr gut anschauen und man kriegt wirklich eine Menge mit. Die, die dort an der Konferenz teilgenommen haben, wollten, das ist Teil der Ideologie, das Richtige. Und das ist widerlich im Grunde genommen, weil es klar Menschenleben vernichtet. Die politische Ideologie sagt, das, was wir hier organisieren, die Endlösung der Judenfrage, ist das Richtige. Das kann aber nicht so sein. Mhm. Ich kann nicht industriell Menschen vernichten. Es muss mir klar sein, dass das nicht gehen kann. Das ist Verbrechen, das ist böse. Und die Personen, die dort am Tisch gesessen haben, die haben charakterlich hochgradig versagt. Das sind schwerste Verbrecher.
Nun bin ich eher eine Blockbuster-Fan, so das heißt, ich schaue eher Keanu Reeves in Konstantin. Das ist also eher die Geschichte eines Exorzisten, der sehr wohl mit viel Intelligenz und viel Klugheit den Dämonen auf dieser Erde auch zum Schaden der Menschen auf die Schliche kommt, um sie zu eliminieren. Und natürlich stellt man sich dann die Frage, die Philosophen sagen, wie gesagt, das Böse gibt es nicht, weil es ist nicht personifizierbar. Gleichwohl sind wir beide Christen und haben ja auch eine Grundlage, die heißt die Bibel. Und da ist ja sehr wohl eine Personifizierung des Teufels, des Bösen. Da gibt es also Dämonen, die in die Körper der Menschen reinfahren und die durch Jesus Christus wieder aus den Körpern, denen befohlen wird, wieder aus dem Körper rauszufahren. Natürlich ist der Teufel dann keine Person mit einem Dreizack und einem Schweif und einem Schwanz, sondern als Energieform würde ich das jetzt eher mal definieren, als Geisteswesen, als Geistesform ist das Böse für mich aber durchaus vorstellbar, dass es auch vorherrschend in dieser Welt ist. Ebenso wie der Geist Gottes einen Menschen erfüllen kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es aber auch geistliche Dämonen gibt, die eben auch von der Psyche eines Menschen Besitz ergreifen.
Ja klar, also der Mensch ist zum Bösen wie zum Guten fähig und in der Lage. Und natürlich kann, ich sag mal, der gute Geist von einem Menschen Besitz ergreifen und halt eben auch der Böse. So, und es liegt dann am Verstand des Menschen, das eine vom anderen zu unterscheiden. Die Unterscheidung der Geister ist schon etwas für uns Menschen sehr Wichtiges. Und es liegt an uns, das tatsächlich dann auch zu tun und nicht einfach nur den einen wie den anderen Geist wirken zu lassen. Ich bin ja nicht einfach ein Klumpenton, der formbar ist, sage ich mal, sondern bin ja selbst begeistert und kann mitwirken und einwirken.
Da bin ich mir halt manchmal nicht ganz sicher. Also da muss ich sagen, da stelle ich ein bisschen in Zweifel, ob jemand, der, so wie auch in der Bibel definiert wurde, von einem Dämon erfasst wurde, ob der sich dessen wirklich bewusst ist, dass gerade dämonische Kräfte in ihm wirken. Also bei dir setzt das immer noch so einen Bewusstseinsprozess voraus, also dass demjenigen das bewusst ist. Und ich weiß gar nicht, ob wirklich eine Besessenheit zum Beispiel oder eine Besetzung durch einen dämonischen Geist, ob das der Person wirklich so bewusst sein kann.
Also da müssen wir uns damit auseinandersetzen, was sind Dämonen, was ist der Teufel, was ist der Satan? Das ist eine eigene Podcast-Folge.
Machen wir auch nochmal.
Das hier zu machen ist jetzt ein bisschen schwierig. Hier geht es um das Böse. Also zusammengefasst kann ich sagen, dass diese drei Begriffe, Dämon, Teufel, Satan, vor allem erst einmal Allegorien sind. Bildbeschreibungen, um Phänomene zu beschreiben, überhaupt für den Menschen erfassbar zu machen. Die Bibel ist 2000 Jahre alt. In diesen 2000 Jahren hat etwas stattgefunden. Ich will damit nicht sagen, dass es weder den Teufel noch den Satan noch Dämonen gibt. Das muss ich klar sagen. Natürlich gibt es das. Es sind Geistwesen, die halt eben in uns wirken. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Nichtsdestotrotz sage ich auch, wir sprechen vom gesunden, geistig reifen, reflexionsfähigen Menschen und ich muss in der Lage sein, das verlange ich einfach, das Richtige vom Falschen, das Gute vom Bösen unterscheiden zu können.
Da gehst du von einem Ideal aus.
Ja.
Und da weiß ich nicht, ob das so realisierbar ist. Also wenn ich bei der Bibel bleibe, heißt es, wir sind Lämmchen, die unter Wölfen leben. Also das heißt, ich frage mich einfach, ob das wirklich für den Einzelnen so handelbar ist, wie du das gerade skizzierst. Ich weiß es nicht. Also ich sage das ganz ehrlich, ich will es gar nicht abreden, eben positiv wie negativ. Ich glaube, du setzt da sehr viel Bewusstsein voraus, sehr viel geistige Klarheit, sehr viel Verstandesorientierung, sehr viel Intellekt im Umgang mit den eigenen Dämonen, den eigenen dunklen Schatten. Und ich glaube, dass es einfach Situationen gibt, wo Menschen das nicht mehr selber eigenständig handeln können. Ob das jetzt immer unbedingt, ich will jetzt gleich nicht zum Extrem gehen, sprich, ich töte einen anderen Menschen, aber das kann ja auch schon in, ich schade einfach einem anderen Menschen, ich füge einem anderen Menschen Schaden zu und ich glaube, das gibt so Situationen, wo diese Menschen diese dunkle Schattenseite in sich nicht im Griff haben.
Das ist so. Natürlich gibt es Situationen, in denen Menschen die dunkle Schattenseite nicht im Griff haben.
Ja, weil das würde mir jetzt schwerfallen, wenn wir am Ende unseres Podcasts darauf hinauslaufen als Ergebnis, ihr habt das Gute, ihr habt das Schlechte in euch, seht zu, dass ihr das Gute immer im Griff habt und habt das, ich erwarte, dass ihr über den Verstand das regeln könnt. Das ist ein bisschen sehr einfach formuliert, weil ich glaube, die Realität sieht ja auch so aus, wenn es so einfach wäre, dann hätten wir gar nicht das Böse so in dem Ausmaß in dieser Welt.
Nein, einfach ist das nicht, weil das Böse schlicht und einfach auch verlockend ist. Mhm. Also wenn ich mich übermäßig falsch ernähre, ja,
hat das Konsequenzen.
Dann hat das Konsequenzen auf meine körperliche Verfasstheit. Mhm.
So, aber es sagt nichts daraus, warum zum Beispiel diese Person sich falsch ernährt. Ist dahinter ein psychisches Traumata? Das muss ja auch alles mit erfasst werden. Wurde dieser Person Schaden zugefügt? Also ich finde, wir können nicht immer nur von außen draufschauen auf das Ergebnis eines Fehlverhaltens, sag ich mal. Aber die Herleitung, warum das so entstanden ist, was da dahinter steckt, das gehört für mich dazu.
Ja, also für mich ist wichtig auch zu gucken, was tue ich sag mal, um es gut sein zu lassen. So, und wie vermeide ich auch das Böse und tue das Gute? Also das ist für mich halt eben auch wichtig. Und wenn ich mir etwas Falsches antue, etwas Ungutes, etwas Böses, etwas Schlechtes, dann muss ich gucken, Mensch, nochmal, wie komme ich aus dieser Nummer raus? Und da ist schon der eigene Verstand nicht ganz unwichtig. Also ich bin auf der anderen Seite ja auch keine Marionette von irgendwas oder von irgendwem, sondern ich bin ja nun einmal mit einem Geist ausgestattet. So, und den muss ich schlicht und einfach gebrauchen. Wenn ich mich zu sehr gehen lasse zum Beispiel, komme ich auch zu keinem guten Ergebnis.
Aber wenn du zum Beispiel eine Suchterkrankung hast, dann ist es doch extrem schwer, wenn du an dieser Sucht erkrankt bist und vielleicht aus diesem Suchtverhalten auch deinem Umfeld schadest, deinen Familienangehörigen schadest oder wem auch immer, dann ist es doch enorm schwer. Natürlich hat dieser Mensch einen gesunden Verstand, den er aber unter diesem Suchteinfluss, der aber nicht wirkt. Also das heißt, da liegt ja auch eine Suchterkrankung vor, wo dann der Verstand ausgehebelt wird.
Und doch gibt es Personen, die mit ihrer Erkrankung umgehen. Also und auch, ich sag mal, diese Erkrankung bekämpfen und so das Gute tun.
Ja, wie gesagt, ich bin der Auffassung, da gehst du von einem Ideal aus. Ich glaube, dass wenn jemand in dieser Form, für mich ist das, ich sehe das ein bisschen anders als du, ich bin da schon der Auffassung, dass derjenige dem Bösen auch ein bisschen ausgeliefert ist. Ich bin nicht der Auffassung, wie es Anthropologen oder Philosophen sind, dass das Böse nicht in irgendeiner Form eine Form hat, also jetzt nicht eine Person, aber es hat eine gewisse Energieform, eine Geistesform. Und die ist sehr wohl in der Lage, den Geist und den Verstand eines Menschen zu verwirren, Einfluss zu nehmen und auch Schaden auszurichten. Ich bin nicht der Auffassung, dass jeder Mensch in jeder Lage die Fähigkeit dazu hat, seinen Verstand zu nutzen, wenn er in dieser, ich sag mal, in dieser Besessenheit ist.
Nein, da gebe ich dir recht. Also das ist schon so. Natürlich gibt es äußere Einflüsse, die einen Menschen dazu bringen, etwas Falsches, das Böse zu tun. Das ist keine Frage. Nichtsdestotrotz, noch einmal, erwarte ich durchaus, dass der Mensch auch mit seiner Freiheit dann umgeht und guckt, folge ich dem oder folge ich dem nicht. Sicherlich ist es auch so, dass von außen Einflüsse auf den Menschen hereinwirken, die ihn verleiten, das vermeintlich Gute zu tun, was allerdings dann auch eine böse Auswirkung hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Und dem zu widerstehen ist schon schwer. Also das gestehe ich doch selbstverständlich zu. Ja, sonst hätten wir das Thema Suchterkrankungen oder solche Sachen ja nicht unbedingt. Das sind die Verlockungen von außen halt. Und doch habe ich einen hohen Respekt vor denjenigen, die also in der Lage sind, ich sag mal, dieses Böse dann auch abzustreifen. Klar zu erkennen, ja, das tut jetzt mir nicht gut, den Menschen in meiner Umgebung nicht gut. Ich unterlasse es. Und arbeite auch unter großen Schmerzen möglicherweise daran, dieses hinter mir zu lassen.
Gut, Jan, ich lasse das jetzt für heute erstmal so stehen. Wir sind, glaube ich, noch nicht ganz rund mit dem Thema. Ich glaube, wir werden das nochmal eine Anschlussfolge dazu machen.
Es wäre ja auch einfach und simpel, wenn wir jetzt mit einer Podcast-Folge das Thema das Böse abgefrühstückt hätten. Also das ist ja etwas, das sich durch Epochen zieht. Und ja, wir können Themen streifen. Darum geht es ja im Wesentlichen
auch. Genau. So, und wir lassen das auch mal stehen. Hinterlasst gerne im Kommentar mal, wie ihr das seht. Gibt es das Böse oder ist das Böse eine Erfindung denn von Religionen, um die Menschen in Schach zu halten? Also hinterlasst doch gerne mal euren Kommentar, wie ihr das seht. Ich denke, wir sind beide der Auffassung, es gibt das Böse, also auch in der Form von, ja, von einem Phänomen, von Energieformen, von Geistesformen, dass es das als Geisteswesen gibt. Das ist für uns als Christen sowieso nochmal eine andere Geschichte, aber an der Stelle lassen wir das einfach stehen, inwieweit das für den Einzelnen kontrollierbar ist oder nicht.
Also ich möchte nochmal sagen, hinterlasst gerne einen Kommentar, weil daraus können wir Stichworte für weitere Folgen ziehen.
Auch richtig.
So, also das füttert uns ruhig ein bisschen. Auch zu diesem Thema, das wirklich kontrovers diskutierbar ist.
Und wenn jemand sich für dieses Stanford Prison Experiment interessiert oder auch für Herr der Fliegen, ich hinterlasse unten in der Beschreibung einen Link dazu, wo ihr die Quellen dazu ergattern könnt. Also, in dem Sinne, Jan, ich danke dir für dieses Gespräch. Freue mich wie immer auf den nächsten Podcast und freue mich auch von euch zu hören. Bis dann. Passt auf euch auf und ich freue mich.
Bis die Tage. Tschüss.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the rock.